Hier dürfen wir Gott schon loben in aufrichtiger Weise, und das dürfen wir auch, wie wir es gerade gesungen haben, einst vor seinem Thron. Darum geht es auch heute wieder in Offenbarung 4. Wir möchten nochmals in dieselbe Textstelle einsteigen wie letzten Sonntag, Offenbarung Kapitel 4. Da gibt es noch so vieles anzusehen. Offenbarung Kapitel 4 heißt es hier in Vers 1, sind für 11 Verse, ich möchte alle 11 Verse lesen. Danach schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Steige hier herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und alsbald war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war anzusehen wie Jaspis und Sardisstein, und ein Regenbogen war rings um den Thron anzusehen, wie ein Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, angetan mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Throne gehen Blitze und Stimme und Donner aus, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron ist es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron sind 4 lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste ist gleich einem Löwen. Und das zweite gleich einem Kalbe, das dritte hat ein Angesicht wie ein Mensch, und das vierte ist gleich einem fliegenden Adler. Und die 4 lebendigen Wesen, von denen ein jedes 6 Flügel hat, sind ringsherum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und so oft die lebendigen Wesen Ruhm und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Throne sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Throne sitzt, und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und werfen ihre Kronen vor dem Throne nieder und sprechen: Würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Das Thema der heutigen Predigt heißt: Würdig bist du, unser Herr und Gott. Würdig bist du. Was kann man da anderes denken, als wenn man sich dem Thron Gottes nähert, diese ganze Anbetung sieht, eigentlich nur vor ihm niederzufallen und sagen: Würdig bist du, mein Wille gehört meinem Gott. Liebe Freunde und Geschwister, und da wollen wir auch jetzt wiederum in das Kapitel 4 einsteigen, und wir haben das ja schon letzten Sonntag gesehen, welche gewaltige Einblicke werden uns hier aufgetan, gerade in diesem Kapitel, wo es ein ganz neuer Abschnitt ist. Und wir fragen uns, wohin werden unsere Blicke hier geführt? Ja, es ist keine Frage, denn wir sehen, die Blicke, die gehen direkt auf den Thron Gottes zu. Durch diese geöffnete Tür werden unsere Blicke direkt in das Regierungszentrum unseres allmächtigen Herrn und Gottes geführt, vor den Thron Gottes. Wir bekommen Einblicke in dieses herrliche, große und wunderbare Regierungszentrum, das ewiglich über Himmel und Erde steht. Und immer im Gedächtnis behalten, es ist ein Regierungszentrum, das von Ewigkeit zu Ewigkeit besteht. Unvergänglich. Dort, wo alle unsere, auch unsere Anbetung heute schon ihren Zufluss hat. Und dort, wo deine und meine Gebete letztendlich ankommen. Heilig, 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 wie es schon Jesaja beschreibt. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Allmächtige. Würdig ist unser Gott, Herr und Gott, zu empfangen Ruhm und die Ehre und die Macht. Ja, er ist würdig. Und wenn wir vor den Thron Gottes kommen, dann müssen wir auch nicht weltlich denken. Wir kommen hier nicht zu einem Regenten, der mal schnell durch ein Volksbegehren von seinem Regierungsstuhl gefegt werden kann. Oder so wie das bei diesem Diktator in Tunesien war, Mitte Januar. Oder wie wir das in den letzten Tagen, insbesondere in Ägypten, erleben. Was hat sich da für eine Volkswelle breit gemacht, für eine Volksrevolte? Endlich muss dieser Mubarak mal seinen Regierungssitz aufgeben. Er muss abtreten. Es wird Tag für Tag gefordert. Es ist ein Wunder, dass er noch an der Regierung ist. Und es scheint uns in dieser Zeit, in diesen Tagen ohnehin sehr, sehr interessant und auch scheint es uns auch sehr merkwürdig, was sich da alles so bewegt in manchen Ländern, wo auf einmal ein Regierungssitz um den anderen wackelig wird. Und wir fragen uns, wer steckt da alles dahinter, dass so eine Revolte überall in Bewegung kommt. Auch, dass Israel immer einsamer wird. Israel hat bald keine Verbündeten mehr im Nahen Osten. Das muss uns auch zu denken geben. Und wir können nur darum beten, dass uns der Herr auch Einsicht gibt, Erkenntnis in das prophetische Wort. Wir müssen uns dringlich damit beschäftigen, in welcher Zeit stehen wir. Doch wir bleiben dabei. Hier, Offenbarung Kapitel 4, Gottes Thron kann niemals gestürzt werden. Auch selbst dann nicht, wenn sich die ganze Menschheit gegen Gottes Thron aufmachen würde. Die Menschheit hat keine Chance, auch der Teufel nicht, den Thron Gottes zu stürzen. Psalm 45, Vers 7 sagt, dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Es ist ein Thron, immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein gerades Zepter, unvergänglich. Das ist eine Aussage, die wir in Hebräer 1, Vers 8 wiederfinden und die uns sogar darin den Sohn Gottes vor Augen stellt. Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Der Thron des Sohnes, ein heiliger Thron, ein allmächtiger Thron, ein ewiger Thron. Und ich frage uns, ob wir uns darin bewusst sind, was das für ein gewaltiger Thron ist. Denken wir doch an diese Aussagen mit dieser Zeit und Welt, wo wir so vieles Menschliches erleben und so viele Thronstürze, so viele Regierungsveränderungen. Auch wo unsere Politiker immer ratloser werden, so ist Gottes Thron nicht, nein. Aber wenn wir sehen, dass wir es hier mit einem heiligen, ewigen und unvergänglichen Thron zu tun haben, dann müssen wir uns auch fragen, ob wir wirklich bereit sind, uns vor diesem unvergänglichen und ewigen Thron heute schon zu beugen. Ob wir uns bereit sind, dieser Regierungsgewalt unterzuordnen. Und da geht es eben nicht nur um Errettung, da geht es auch um Nachfolge. Es geht um den Willen Gottes. Kommen wir nun wieder zurück hier in die Offenbarung. Unsere Blicke gehen direkt in den Thronsaal des Allerhöchsten, in den Thronsaal seiner allerheiligsten Herrlichkeit und Majestät. Und der Apostel Johannes ist ja hier unser wunderbarer Berichterstatter. Gott, der Herr, der hatte ihn im Geist emporgehoben und ihn diese wunderbaren Dinge schauen lassen. Er beschreibt uns, dass eine Tür im Himmel geöffnet war, herrlich. Und zugleich sprach eine gewaltige Stimme zu ihm, gleich einer Posaune, steige hier herauf, dass du alles siehst. Und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Eine neue Zeitepoche. Und wir können ziemlich sicher sein, dass das, was Johannes nun sehen durfte, in der Zeit nach der Gemeinde geschehen wird. Es wird eine Zeit sein, wenn die Gemeinde im Himmel ist, wenn die Gemeinde nicht mehr auf Erden sein wird. Denn die Stimme sagt zu Johannes, was nach dieser Gemeindezeit, nach diesem Zinsschreiben, nach der Heilszeit der Gemeinde geschehen soll. Und allein schon von dieser Aussage her, nach diesem, aber auch von vielen anderen Blickrichtungen und Gesichtspunkten, die wir beleuchten können, wo ich aber jetzt in der Predigt keine Zeit dazu habe, da können wir sehr, sehr sicher sein, dass die Gemeinde ab Kapitel 4 entrückt und somit beim Herrn im Himmel ist. Es gibt da viele gegenteilige Meinungen, aber wir können uns sehr, sehr sicher sein. Johannes gibt uns in den Thronsaal Gottes köstliche Einblicke, worin die Begegnung mit dem Herrn in der Luft bereits schon stattgefunden hat. Die Begegnung mit dem Herrn in der Luft, die hat hier schon bereits stattgefunden. Das ist schon Vergangenheit, als Johannes hier in diesen Thronsaal hineinblickt. Hier ist es, bei Johannes ist es schon Vergangenheit, was wir heute noch erwarten. Sehr interessant. Er hat in die Zukunft geschaut. Was ist denn unsere baldige Erwartung? Kommt keine andere Antwort als die Entrückung. Die Entrückung ist unsere höchste Erwartung, die wir haben. Wir haben gerade das Mahl des Herrn gefeiert. Wir feiern das Mahl des Herrn wie lange? Bis dass er wiederkommt. Wir warten darauf, vielleicht heute. Der Apostel Paulus sagt uns in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Und danach werden wir, vielleicht sind es gerade wir, die wir noch leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen, mit den Toten, die aus den Gräbern hervorkommen, entrückt werden, in Wolken. Und da wird die Begegnung mit dem Herrn sein, in der Luft. Und also werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Paulus sagt, tröstet euch einander mit diesen Worten. Der Herr kommt bald. Was wird unmittelbar danach mit uns Kindern Gottes geschehen, wenn die Entrückung stattgefunden hat? Vielleicht etwas Unangenehmes für uns. Unser Leben wird von dem Herrn beleuchtet. Alles, was wir gelebt und was wir gewirkt und was wir gedacht haben, unsere ganzen Werke werden vor dem Herrn offenbar. Und dann wird unser Leben vor ihm beurteilt werden. Wir werden nicht gerichtet, bitte nicht verwechseln, und danach in den Feuersee geworfen wie die Leute, die nicht errettet sind. Nein, doch auch unser Leben wird von dem Herrn Jesus ins Licht kommen und es wird beurteilt werden. Und das sollten wir nicht so leichtfertig nehmen. Ja, Hauptsache gerettet, passt schon alles. Nee, es wird alles, was wir getan haben, geprüft werden. Es wird alles auf den Prüfstand kommen. 1. Korinther 3 sagt uns, dass unsere Werke wie durchs Feuer hindurch geläutert werden müssen. Und da wird nichts, überhaupt nichts übrig bleiben, was wir nicht in dem Herrn getan haben. Und es wird mehr als interessant sein, ob unsere Werke der Feuerprüfung standhalten werden oder nicht. Da geht es nicht um Errettung, sondern da geht es um das, was wir getan haben für den Herrn. Die Rettung ist seine Gnade. Aber an dem Tag gibt es auch nichts mehr gerade zu biegen. Da kann man auch nichts mehr rückgängig machen. Nein, das ist vorbei. Denn wir wissen, der Herr Jesus ist nicht bestechlich. Er ist der Unbestechlichen, der Augen hat, der Unbestechliche, der Augen hat wie Feuerflammen. Und am Tage des Preisgerichtes gibt es keine Ausrede mehr. Da gibt es auch keine Beschönigung. Das ist alles vorbei. Sondern es heißt nur noch, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeglicher empfange, was er vermittels des Leibes gewirkt hat. Es sei gut oder böse. Unser Leben wird vor dem Herrn beurteilt werden. So wie wir mit ihm und durch ihn gelebt haben. So wie wir ihm gehorsam waren oder nicht. So wie wir ihn geliebt haben oder nicht. So wie wir uns ihm hingegeben haben oder nicht. Und so wird letztendlich für jeden der himmlische Lohn und die Ewigkeit in Ewigkeit ausfallen. So wird unser Stand sein im Himmel. So wie der Herr unser Leben beurteilt. Die Bibel, die spricht ja auch von Thronen und von Kronen. Meint ihr, der Herr Jesus möchte uns keinen Lohn zuteil werden lassen? Oh doch, das ist sein großes Anliegen. Er möchte nicht, dass wir beschämt ausgehen. Unser Herr möchte uns gerne eine Belohnung und das himmlische Erbe zuteil werden lassen. Es wäre schade, wenn wir das verspielen auf Erden. Aber gerade diese Kronen und auch die Throne, das können für uns eine wunderbare Erklärung sein, wenn wir hier in das Kapitel 4, in diesen Thronsaal hineinschauen. Und wir sehen hier diese 24 Ältesten mit Kronen auf Thronen sitzen. Das soll auch unser erster Punkt sein, auf den ich eingehen möchte. Die 24 Ältesten. ist ja immer die Frage, wer sind diese Leute? Schon viele Ausleger haben gerätselt, wer sind diese 24 Ältesten? Schauen wir nochmal hinein. Ab Vers 2 möchte ich lesen. Und alsbald war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war anzusehen wie Jaspis und Sardestein, und ein Regenbogen war rings um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, angetan mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Also wir sehen hier den Thron Gottes, auf dem Thron saß einer und rings um den Thron, da war rings um den Thron 24 weitere Throne, hat Johannes gesehen. Welch ein wunderbarer Anblick. Gott, der Herr, sitzt auf seinem Thron. Es sei Stille vor ihm, alle Welt. Und rings um diesen Thron sind 24 weitere Throne. Vielleicht würden wir heute sagen, wenn wir das sehen würden, wow, das ist aber ein wunderbares Parlament, das hier beieinander ist. Ein Regierender in der Mitte und weitere Regenten auf weiteren Thronen. Diese 24 Throne rings um den Thron Gottes. Und da sitzen weitere Personen drauf. Auf jedem Thron sitzt eine Person. Insgesamt 24 Älteste. Nun also die Frage, wer sind diese Ältesten? Das ist, denke ich, eine durchaus wichtige Frage, weil diese Gruppe von Ältesten in der Offenbarung circa 12-mal auftaucht. Wenn wir die Offenbarung durchlesen, finden wir diese Gruppe des Öfteren. Deswegen ist es schon eine große Hilfe, wenn wir wissen, wer diese Älteste wohl sind. Der Apostel Johannes, der gibt uns 4 Dinge weiter, indem er uns diese Ältesten beschreibt. Was sagt Johannes von diesen Ältesten? Er sagt, es sind Älteste, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, es sind 24. Das Dritte ist, er beschreibt ihre Bekleidung. Sie haben weiße Kleider an. Und als Viertes zeigt er ihre Kopfbedeckung bzw. ihren Kopfschmuck auf. Sie haben goldene Kronen auf ihren Häuptern. Also diese 4 Merkmale, die können uns durchaus weiterhelfen, diese Ältesten ein Stück weit zu identifizieren. Zunächst wissen wir, dass die Bezeichnung Ältester in der Heiligen Schrift ausschließlich für Männer gebraucht wird. Da gibt es nichts dran zu rütteln, wenn auch heute viel dran gerüttelt wird. Älteste sind ausschließlich Männer. Wir wissen, dass es diese Bezeichnung bereits im Judentum für die Vorsteher des Volkes gab und auch für die Vorsteher der Synagogen. Sie wurden auch als Älteste bezeichnet. Aus dem Neuen Testament, da wissen wir, dass die Hirten und Aufseher von den Gemeinden als Älteste bezeichnet werden. Im Griechischen steht ja hierfür das Wort Presbyteros. Jetzt bleibt also für uns diese spannende Frage offen, ob diese Ältesten nun aus dem Judentum oder aus der Gemeinde hervorgehen. Ach, das machen sich manche Ausleger dann ganz einfach. Ah, sind ja 24. Passt ja, dann nehmen wir einfach 12 aus dem Judentum, sind die 12 Stämme Israels, und die anderen, die nehmen wir zum Beispiel die 12 Apostel für die Gemeinde her. Ja, könnte man sich durchaus vorstellen. Doch es ist nicht so ganz koscher, wenn wir Gemeinde und Israel einfach ineinander werfen. Gemeinde ist auch im Himmel noch Gemeinde und Israel ist auch im Himmel oder auch auf Erden dann Israel im tausendjährigen Königreich. Das ist ein Unterschied, die können wir nicht einfach zusammenwürfeln. Zudem kann es nicht sein, weil wir ab der Hochzeit des Lammes in Offenbarung 19,4 die Ältesten dann nicht mehr finden. Die sind werden auf einmal nicht mehr erwähnt. Und da können wir fest davon ausgehen, dass ab der Hochzeit des Lammes diese Ältesten vermählt sind mit dem Lamme. Wenn wir ein wenig in der Schrift nachforschen, dann erkennen wir, dass die Zahl 24, wenn wir auf die Zahl 24 zu sprechen kommen, auf der Einteilung des alttestamentlichen Priestertums basiert. Aus 1. Chroniker 24 erkennen wir, dass es damals 24 Priesterklassen gab. Das ist für uns auch wieder ein besonderes Kennzeichen. Diese 24 Priesterklassen im Volke Israel. Und wir fragen uns, wie können wir jetzt das miteinander verbinden? Diese 24 Priesterklassen und dann diese 24 Throne mit diesen 24 Ältesten. Was wir am allerbesten sehen können, wenn wir Israel und Gemeinde nicht vermischen wollen, dass es eine wunderbare Vorschattung ist auf die Priesterklasse, die aus der Gemeinde hervorgeht, die aus dem Neuen Testament hervorgeht. Ein Priestertum, eine besondere Priesterklasse, das nicht nur auf das Volk Israel beschränkt ist, nein, sondern heute ist dieses Priestertum für alle zugänglich. Für alle, welche erkennen, dass sie Sünder sind und dass sie Errettung brauchen. Für alle, die zum Herrn Jesus kommen und aufrichtig Buße tun und von ganzem Herzen an ihn glauben. Für alle, die erkennen, ich brauche Sündenvergebung. Die einzige Rettung ist der Herr Jesus, der für meine Sünden und für mein Versagen und für meine Schuld am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Für alle, die erkennen, wegen mir hat er sich dort am Kreuz hinnageln lassen. Wegen mir hat er sich ans Holz schlagen lassen. Hat unter Qualen und Spott ausgeharrt. Wegen mir hat er dort sein kostbares Blut vergossen. Und die Schrift sagt, für alle, die dies annehmen und an ihn glauben, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Die Strafe liegt auf ihm und dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Welch ein großer und wunderbarer Herr ist es, der heute alle Menschen und Nationen dahin bewegen möchte. Wir können ihm nur Lob und Dank dafür sagen. Ja, und jetzt, was tut der Herr Jesus mit jedem, der sich zu ihm bekehrt und der von Herzen an ihn glaubt, der von Neuem geboren worden ist? Was geschieht mit den Leuten? Der Herr Jesus zeigt uns in der Heiligen Schrift, dass diese Leute in ein heiliges Priestertum hineingenommen werden. Ja, noch mehr. Er macht diese Leute zu Priestern und zu Königen. Offenbarung 1, Vers 6. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater, ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Hier steht, dass uns der Herr Jesus zu einem Königreich gemacht hat. Das ist jetzt sicherlich noch nicht sichtbar, aber wir sind jetzt schon zu einem Königreich gemacht. Vielleicht meint der eine oder andere von uns, ja, er wird uns noch zu einem Königreich machen. Aber nein, wir nehmen das so an, wie es hier geschrieben steht. Er hat uns gemacht. Es ist bereits geschehen. Es wird nur noch sichtbar werden. Und was noch? Er hat uns zu Priestern gemacht, für seinen Gott und Vater. Und dieses wunderbare Priestertum, das wird jedem verheißen, der sich zum Herrn Jesus bekehrt hat und von Herzen an ihn glaubt. Und da müssen wir allen dem widersprechen, was uns heute die Volkskirchen vormachen, dass es einen bestimmten Klerus gibt, Vermittler des Heils und so weiter. Nein, neutestamentlich ist jeder. Jeder, der glaubt, ein Priester vor Gott. Wenn du an den Herrn Jesus glaubst, bist du zu einem Priester gemacht worden, vor seinem Gott und Vater. Zu einem Königreich gemacht und zu Priestern. Das müssen wir uns tief einprägen. Jeder Mensch kann heute in dieses Priestertum hineingenommen werden. Ganz egal welcher Herkunft, ganz egal welchen Alters, ganz egal welcher gesellschaftlichen Schicht er hervorkommt, egal ob intelligent oder nicht, egal ob arm oder reich, egal ob gesund oder krank, jeder, der das Heil in Jesus Christus annimmt, kann Priester werden vor seinem Gott und Vater. Und es scheint uns hier so sehr nahe liegend, dass diese 24 Ältesten, die hier erwähnt werden, die rings um den Thron sind, dieses königliche Priestertum präsentieren, das neutestamentliche Priestertum, welches uns vom Alten Testament her eine Vorschattung gegeben ist für die Priesterklassen. Wenn wir die Zusammenhänge studieren, wo die Ältesten auch hier in der Offenbarung erwähnt werden, da erkennen wir ganz deutlich, es kann nicht Israel sein. Auch Israel kann nicht dabei sein, sondern es ist die Gemeinde. Doch wer hier anderer Meinung ist, der soll eine andere Meinung haben, mit dem wollen wir uns nicht streiten. Es gibt hier so viele Meinungen darüber. Aber das ist das Offensichtlichste. Jedenfalls wird uns hier weiterhin beschrieben, dass diese Ältesten, die auf diesen 24 Thronen sitzen, weiße Kleider tragen. Weiße Kleider. Ist das nicht ein Kennzeichen für Menschen, die durch das Blut des Lammes abgewaschen sind? Ist das nicht ein Kennzeichen für erlöste Menschen? Weiße Kleider. Unter anderem ist das sicherlich ein Sinnbild für die Gemeinde. Und wir sehen noch ein Phänomen. Diese Ältesten, die haben goldene Kronen auf ihrem Haupt. Spricht das nicht insbesondere für ein Königreich? Für Könige, die mit dem allerhöchsten König mitherrschen dürfen? Sicherlich können wir auch darin sehen, dass diese Leute, die um den Thron sind und die Gemeinde hier darstellen, dass ihr Leben bereits vor dem Herrn beurteilt worden ist und sie bereits von ihm entsprechenden Lohn empfangen haben. Ja, da können wir sehr tief hineinsehen. Die Bibel, die spricht ja von Lohn, ich habe es vorhin schon erwähnt, und von verschiedenen Kronen, welche unser Gott und Herr seinen Kindern, den Gläubigen, zuteilen möchten. Denken wir doch an die Worte von Apostel Paulus. Ich meine, er konnte das sagen. So sicher können wir das nicht sagen, wie er das gesagt hat. Aber in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8, da sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Er hat das beste Gewissen bei dem allem. Und er sagt in Vers 8, hinfort liegt mir oder liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zuerkennen wird. Paulus war sich seiner Sache gewiss. Und was sagt Paulus? Diese Krone gibt's nur für mich allein, die ist nur für Paulus bestimmt. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, nee, die ist nicht für mich allein. Die bekommen auch alle diejenigen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Das ist köstlich, das gibt uns vielleicht eine innere Ruhe. Nicht aber für mich allein, sondern auch für alle diejenigen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und an dieser Stelle möchte ich uns fragen, haben wir seine Erscheinung liebgewonnen? Den Herrn Jesus? Ihn liebgewinnen? Was heißt das? Das heißt doch, ihn als Herrn zu haben, mit ihm zu leben, ihm zu dienen, ihm zu gehorchen, sein Leben nach seinem Willen umzustellen. Wenn wir seine Erscheinung liebgewonnen haben, dann werden wir die Krone der Gerechtigkeit von unserem Herrn bekommen. Nicht, weil wir gerecht sind, weil wir so gut sind, weil wir was vorzeigen könnten. Nein, nein, nein. Sondern weil Jesus unsere einzige Rechtfertigung ist. Nur durch ihn sind wir wirklich gerechtfertigt. Allein er, nicht wir, allein er macht uns zu Priestern und Königen vor seinem Gott und Vater. Haben wir da irgendwas hinzuzubringen, auch wenn wir alles für ihn tun? Letztendlich nicht. Wir können mit dem Liederdichter einstimmen mit Zinzendorf, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Was anderes gibt es nicht. Zinzendorf sagt weiter, drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wundenrot. Auch wenn wir alles für ihn tun, wenn wir auch seinen Willen vollständig umsetzen könnten, wir können uns niemals vor ihm rechtfertigen. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Ja, köstlich. Im Himmel werden uns Kronen zuteil. Doch sicherlich hat auch manche Krone ihren Preis, das sehen wir auch in der Schrift, den es eben hier auf der Erde zu bezahlen gilt. In der Heiligen Schrift lesen wir von 5 verschiedenen Kronen. Krone der Gerechtigkeit, Krone der Unvergänglichkeit, Krone der Herrlichkeit, Krone des Lebens und Krone des Ruhms. Vielleicht sagt mancher von uns auch heute, was habe ich schon davon, wenn ich mich abmühe und dem Herrn Jesus diene? Ich bin eigentlich zufrieden, wenn ich gerettet bin. Was habe ich davon, wenn ich den Willen Gottes tue? Andere leben ein flottes Leben, machen sich's bequem, nützen die ganze Welt aus, nehmen alles in Kauf, was es hier so gibt. Warum soll ich dem Herrn dienen? Warum soll ich auf so vieles verzichten? Warum soll ich um seinetwillen so viel Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen? Ja, wir kommen schnell dahin. Warum dieser ganze Verzicht? Warum nicht essen und trinken, wie das die ganze Welt tut? Und leben, denn morgen sind wir tot. Den ganzen Luxus und alles genießen, was es hier in der Welt gibt. Alles, was uns der Teufel, der Fürst dieser Welt anbietet. Aber lieber Bruder oder liebe Schwester, wenn du so denkst, dann denke bitte daran. Wir sind es unserem Herrn Jesus schuldig. Wir sind es ihm schuldig, ihm zu dienen. Denn er hat uns erlöst. Und wenn er sein Leben für uns gelassen hat und sein Blut am Kreuz vergossen hat, dann sind wir es schuldig, für ihn zu leben. Denn er ist würdig, das sagt uns der Thron Gottes. Er ist würdig zu nehmen. Preis, Ehre, Dank und Ruhm. Er ist würdig, dass wir unser Leben für ihn abgeben. Dass wir unser Leben für ihn leben. Zum anderen sieht vielleicht jetzt bei manchem alles ganz toll aus in dieser Welt. Ist vielleicht alles da, nur nicht die Hingabe an den Herrn Jesus. Alles da, nur nicht der Gehorsam für sein Wort. Aber wie wird es einmal später aussehen, wenn unser Leben vor ihm beurteilt wird? Wir dürfen ganz, ganz sicher wissen, alles, was um Jesu Willen abgeben, allen Verzicht, den wir um ihn, um seinetwillen in Kauf nehmen, alle Unbequemlichkeiten, der Herr Jesus wird es uns niemals vergessen. Niemals. Nicht einmal die kleinsten Kleinigkeiten. Die Evangelien zeigen uns, nicht mal ein Glas Wasser wird er vergessen, das wir anderen gereicht haben oder die andere uns gereicht haben. Nicht einmal sind vor ihm unsere Haare ungezählt. Auf deinem und meinem Haupt vergisst nicht mal der Herr die Haare, die wir drauf haben. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge, sagt der Herr Jesus. Und der Herr Jesus spricht an vielen Stellen in den Evangelien. Euer Lohn wird groß sein im Himmel. Gerade dann, wenn wir verzichten um seinetwillen. Gerade dann, wenn wir Unbequemlichkeit in Kauf nehmen. Gerade dann, wenn wir ihm in entsprechender Weise nachfolgen. Doch bedenken wir, auch wenn uns der Herr Jesus für jede Kleinigkeit belohnen sollte, was er auch gewisslich tun wird, wem wird am Ende all der Dank und der Ruhm gehören? Ja, wiederum, nur ihm allein. Immer und immer nur ihm allein. Ihm sei der Dank, der Preis und der Ruhm. Du nur bist würdig zu nehmen. Das sehen wir bereits bei diesen 24 Ältesten. Sie sitzen auf 24 Thronen. Jeder hat einen schönen Thron bekommen, um den Thron Gottes herum. Und was tun sie? Bleiben sie bequem auf diesem Thron sitzen? Jetzt haben wir es endlich geschafft. Nein, auch im Himmel. Sie bleiben nicht auf ihren Thronen sitzen. Sondern in Vers 10 lesen wir, hier in Offenbarung 4, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Throne sitzt und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und werfen ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprechen: Würdig bist du, unser Herr und Gott, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Was wir heute unbedingt für unser irdisches Leben bedenken müssen, das ist das eine. Dieses Leben ist sehr, sehr kurz. Das Leben ist sehr kurz und begrenzt. Und der Weg mit dem Herrn Jesus, der Weg des Glaubens, ist schmal. Wir haben insgesamt nur eine sehr kurze Zeit hier auf Erden. Der eine vielleicht ein bisschen mehr, der andere weniger. Kommt darauf an, wann uns der Herr zu sich holt. Aber wir haben insgesamt eine sehr kurze Zeit, dem Herrn Jesus zu dienen und für ihn zu leben. Doch der Herr Jesus ist es, der würdig ist, allen Ruhm und alle Ehre von uns zu bekommen. Und nicht umsonst sagt er in Bezug auf dieses Leben und auf die Nachfolge: Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter, Weib und Kinder, Brüder und Schwestern hasst, dazu aber auch nicht seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, wenn ich andere Menschen mehr liebe als den Herrn Jesus, dann bin ich unfähig, sein Jünger zu sein. Dann steht immer irgendjemand im Weg, und wenn es der Ehepartner ist. Und wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Wie schnell wollen wir das Kreuz und all diese Unbequemlichkeiten, welche das Kreuz mit sich bringt, abschütteln? Ja, brauchen wir nicht, weg damit. Jesus Nachfolger sein und alle Bequemlichkeiten des Lebens mitnehmen, ja, das kann man doch beides, oder? Kann man doch miteinander verbinden. Das Wort Gottes sagt, nein, geht nicht. Nicht umsonst, sagt der Herr Jesus in diesem Zusammenhang, so kann auch keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Wenn dich irgendetwas auffällt von der Nachfolge, dann räum's aus. Wer nicht allem entsagt, was er hat. Und er sagt, das Salz ist gut. Wenn aber auch das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Sagt zu uns, ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn ihr fade werdet, könnt ihr die Welt nicht mehr würzen. Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das ist unsere Entscheidung. Wollen wir oder wollen wir nicht? Sind wir noch Salz? Haben wir noch Würze? Wollen wir dem Herrn wirklich nachfolgen? Mein Wille gehört meinem Gott, das ist das Kreuz. Seinen Willen auf uns nehmen und frei sein für ihn. An anderer Stelle sagt der Jesus, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Matthäus 7, Vers 14. Wenn wir die heutige Gemeinde beobachten, wir haben das auch in Bezug auf Laodicea gesehen, die heutige Gemeinde ist sehr stark dabei, diesen Weg sehr breit zu machen. Ihn viel breiter machen, als Gott ihn uns vorzeigt in seinem Wort. Ich dachte, vielleicht haben schon manche eine sechsspurige Autobahn daraus gemacht. Dabei ist nur so ein kleiner, schmaler Pfad. Es sind nicht wenige Kinder Gottes, die die ganze Welt in den schmalen Pfad packen wollen. Ja, das nehmen wir alles mit rein. Und der Weg, der weitet sich und weitet sich und weitet sich. So ist Laodicea. Und wir wundern uns dann, wenn wir lau sind. Doch, liebe Geschwister, auch an dieser Stelle müssen wir bedenken, Gottes Wort ist auch in dieser Sache einfach unbestechlich. Es ist unveränderbar. Wir können ja andere Meinung haben, aber Gottes Wort ist unbestechlich. Es ist unveränderbar. Wir müssen uns nach dem Wort ausrichten. Und wenn wir einst bei ihm sind, wird es sich herausstellen, inwiefern wir auf seinem Weg geblieben sind oder wo wir darüber hinausgegangen sind. Aber wir wissen von der Laodicea-Gemeinde, sagt der Herr, wer überwindet, dem will ich geben. Mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mit meinem Vater sitze auf seinem Thron. Also wir sehen, Thronbesetzung ist möglich, auch noch in Laodicea. Noch etwas sehen wir rings um diesen Thron, dessen, der würdig ist, allen Ruhm, Ehre und Macht zu empfangen. Es sind 7 Feuerfackeln und die 4 lebendigen Wesen. Das ist der zweite Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte. Die 7 Feuerfackeln und die 7 lebendigen Wesen. Vers 5. Und von dem Throne gingen Blitze und Stimmen und Donner aus und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Hier kriegt man schon eine Antwort. Die 7 Geister Gottes sind vor dem Thron. Feuerfackeln. Das weist uns hin auf die Fülle des Heiligen Geistes. Und nur bei Gott ist die Fülle seines Geistes. Ein Brennen von 7 Feuerfackeln. Wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, dann sehen wir öfters, dass es der Heilige Geist ist, der in Verbindung mit Feuer erwähnt wird. Mit Brennen. Schon am Tage, als sich Pfingsten erfüllte. Als diese Zungen herunterkamen. Wie feurige Zungen heißt es dort. Als der Heilige Geist auf die Erde kam. Aber wir fragen uns, haben wir auch den Heiligen Geist bekommen? Es wäre schön, wenn jeder Ja sagen kann. Hat auch der Heilige Geist in uns etwas bewirken können? Möchte er nicht auch in dir und in mir sein Werk tun? Sagt es nicht die Schrift, dass wir brennend sein sollen? Das möchte der, wenn wir brennend sind oder wenn uns der Gott dazu anleiten möchte, dann ist es der Heilige Geist. Im Fleiß lasset nicht nach, seht brennend im Geist, sagt die Schrift. Dienet dem Herrn, Römer 12, Vers 11. Also Gott will, dass wir für ihn brennen, wie diese Feuerfackeln. Ein stetiges Brennen ist beim Herrn angesagt. Ein stetiges Feuer auf seinem Altar. Wir müssen uns auch ihm immer wieder darbringen, als ein lebendiges und heiliges Brandopfer. Vielleicht sind wir auch manchmal in der Gefahr auszubrennen. Habt es auch von mir in letzter Zeit bedacht. Doch müssen wir uns dann auch hinterfragen, ob das nicht auch daran liegt, dass wir dann vielleicht auch aus eigener Kraft arbeiten. Und nicht so sehr in dem Herrn die Dinge tun. Dann brennen wir sicherlich schnell aus, weil dann fließt nichts nach. Und viele Missionare und Arbeiter im Werke des Herrn, die sind schon regelrecht ausgebrannt. Die mussten wieder heimgehen. Schauen wir nochmals rings um den Thron. Was finden wir noch? Es sind noch diese 4 lebendige Wesen. Wesen, die vorn und hinten voller Augen sind. Und diese lebendige Wesen, die werden verglichen mit Tieren und auch mit Menschen. Das erste gleicht einem Löwen, das zweite gleicht einem Kalbe, das dritte ist gleich einem Menschen und das vierte ist gleich einem fliegenden Adler. Vers 8. Und die 4 lebendigen Wesen, von denen ein jedes 6 Flügel hat, sind ringsherum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Diese 4 lebendigen Wesen, die haben also eine komplette Umschau, vorn und hinten voller Augen. Und auf was sind sie bedacht? Sie sind bedacht auf die Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes auszurufen, rings um den Thron. Das ist wie so ein heiliges Umfeld. Sie sind wie Wächter vor diesem Thron. Und vielleicht auch in gewisser Weise eine Warnung nach außen hin. Heilig, heilig, heilig. Vorsicht, nicht betreten. Bei Mose hieß es schon, ziehe deine Schuhe aus vor dem brennenden Dornbusch. Hier ist der heilige Gott. Sie beschirmen den Thron Gottes wie heilige Wächter, denn sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und das macht uns so sehr bewusst, wenn wir auf diese Stelle sehen, kein Mensch, kein einziger Mensch, der irgendwie mit seinen Werken zu Gott kommen will, der hat überhaupt keine Chance. Spätestens diese Wächter, die werden ihn überhaupt nicht zu Gott durchlassen. Weg! Heilig! 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 Wie kann hier ein sündiger Mensch herkommen? Völlig unmöglich. Selbst wenn Gott wollte, er kann einen sündigen Menschen nicht an sich heranlassen. Es geht nur durch das Blut. Nur durch das Blut des Lammes. Reinwaschung durch das Blut. Anders gibt es keinen Zutritt. Kein Mensch und kein Werk kann zu diesem Gott kommen. Kein Zutritt. Heilig ist der Herr. Und diese lebendigen Wesen, die haben völlige Rundumsicht. Vielleicht zeigt uns das auch ein Stück weit die Allwissenheit Gottes, die Aufsicht über Himmel und Erde. Wir wissen es nicht genau. Wir sehen auch in Hesekiel dieses Räderwerk voller Augen. Und gerade wenn wir in Hesekiel hineinschauen, dann begegnen uns diese vier Begriffe wieder, diese vier Benennungen. Ebenso, wenn wir auch in die Evangelien hineinsehen, da sehen wir auch die Sinnbilder der Evangelien, die widerspiegeln diese Benennungen dieser vier lebendigen Wesen. Ich möchte diese Predigt abschließen und möchte uns einfach nochmals darauf hinweisen, auf diese Anbetung und um all das, wie es rings um den Thron Gottes geschieht. Und auch, dass wir sehen, dass selbst diese 24 Ältesten auch im Himmel niederfallen vor dem, der auf dem Thron ist und sogar ihre Kronen vor dem Thron niederwerfen und sagen, würdig bist du. Und so oft die lebendigen Wesen Ruhm und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Throne sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder. So oft die vier lebendigen Wesen das tun, fallen auch die 24 Ältesten nieder. Vor dem, der auf dem Throne sitzt und beten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und werfen ihre Kronen vor dem Throne nieder und sprechen, würdig bist du, unser Herr und Gott zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Amen. Ich möchte noch gerne mit uns beten. Lieber Vater, wir möchten dir danken, dass wir auch heute einen kleinen Einblick bekommen durften in diesen großen, herrlichen und gewaltigen Thron, auf dem du regierst. Wir möchten dir danken, Herr Jesus, dass du das Lamm für uns geworden bist, das mit dem Vater auf dem Throne sitzt. Herr, und dass wir sehen dürfen, dass auch deine Gemeinde eines Tages bei dir sein wird, auf 24 Thronen, wo wir aber auch sehen, dass die erlöste Schar auch insgesamt bei dir ist. Herr, wir möchten dir danken für die Einblicke, die du uns gibst in deinen himmlischen Thronsaal an die Regierungsstätte, von dem alle Dinge ausgelenkt und geleitet werden, auch die vielen Dinge, die uns merkwürdig erscheinen in dieser jetzigen Zeit und Welt. Du, Herr, lässt manches gewähren, auch in dieser Welt, was wir nicht verstehen, aber letztendlich sind auch viele Dinge für uns eine Prüfung. Du möchtest, Herr, dass wir Prüfungen vor dir bestehen und du möchtest uns reichlich belohnen. Herr, du möchtest jeden eine reichliche Belohnung zuteil werden lassen, der dir von ganzem Herzen nachfolgt, der dir dienen möchte. Und du sagst selber, wo mein Diener ist, da werde auch ich sein. Hilf du, Herr, dass wir das immer mehr verstehen, dass wir unser Leben nicht vergeuden. Aber auch, Herr, dass wir Freude haben, nicht ständig irgendwo unter Spannung stehen, sondern auch tiefe Freude, mit dir zu leben und tiefe Erfüllung mit dir zu haben. Wir möchten dafür beten, dass du es uns zuteil werden lässt, dass du unsere Freude völlig machst und dass wir sehen, wie du in unserem Leben Veränderungen hervorrufst, wie du, Herr, uns hilfst auch zu überwinden, Dingen, die uns zu schaffen machen. Wir möchten dich dafür preisen. dir danken und dir auch an dieser Stelle die Ehre, den Dank und den Ruhm darbringen. Amen.